Und da müssen wir uns halt überlegen, okay, wie akquirierst du Kunden? Wie machst du das natürlich? Das kannst du natürlich zum einen durch Flyer machen. Immer noch natürlich ein Channel, den wir auch nach 15 Monaten noch bedienen. Ja, das Ganze wird natürlich ergänzt durch digitale Channels. Ich sage da nur, wir sind mit App-Install-Kampagnen natürlich auch auf Facebook groß geworden. Ja, hilft natürlich auch super mit gezieltem Geo-Targeting. Aber alles darauf wirklich immer abgezielt, dem Kunden zur ersten Bestellung zu bekommen, damit er eben diese krasse Erfahrung hat. Weil man muss auch sagen, 10 Minuten Lebensmittellieferung hat uns in Deutschland von den 70ern in die 2000er gebracht. Ja.
Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zum Facebook Marketing Talk Nummer 54. Heute habe ich ausnahmsweise gleich zwei Gästinnen bei mir und mit ihnen spreche ich über eine der meistgehyptesten Apps der letzten Monate, nämlich über Gorillas. Gorillas hat das Einkaufen in Großstädten revolutioniert. Statt selber in der Schlange zu stehen, kann man mit der App einfach und zu ähnlichen Preisen Supermarktartikel bestellen. Für eine Servicegebühr von 1,80 Euro bekommt man die Einkäufe innerhalb von 10 Minuten bis an die Wohnungstür geliefert. Die Thematik Last Mile Delivery hatten wir auch schon in Folge 48 mit Clemens Bauer von Rewe angeschnitten. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf Liz Bernacek. Sie ist Global Content Lead und verantwortet die Content-Strategie in den 8 Ländern, in denen Gorillas bereits vertreten ist. Und auf Moritz Fritzen, Ex-Facebooker und inzwischen Global Brand Manager bei Gorillas. Stark. Von den beiden möchte ich heute erfahren, woher die Idee für Gorillas stammt und wie aus dieser Idee das Unternehmen wurde. Und wie Gorillas es schafft, das Lieferversprechen von 10 Minuten zu halten. Naja gut, zumindest meistens. Wie sie ihre Marketingkampagnen kreieren, welchen Anteil Social Media dabei hat und was für die Zukunft noch geplant ist. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook Marketing Talk Nummer 54. Oh, da kommt wohl schon meine Lieferung. Hi Liz, hi Moritz. Toll, euch hier beide gleichzeitig zu haben vor dem Mikro. Ihr arbeitet ja als Global Content Lead bzw. Global Brand Manager bei Gorillas und seid ihr da generell immer im engen Austausch? Wie kam es dazu, dass ihr beide zu Besuch seid?
Hi Jin, freut mich echt, heute hier Teil des Podcasts zu sein. Und warum sind wir heute beide hier? Wie du ja schon gesagt hast, Liz ist unser Global Content Lead und ich bin unser Global Brand Manager. Und wie unser Day-to-Day aussieht, also wir arbeiten wirklich Hand in Hand. Unser Marketingansatz, über den ich vielleicht auch noch wahrscheinlich im weiteren Verlauf unseres Gesprächs sprechen werde, ist, dass wir nicht nur einen Brand-First-Approach haben, wie bei uns ist einfach Content auch einfach King, wie damals Bill Gates zu pflegen gesagt hat. Deswegen haben wir einfach diesen extremen Fokus darauf und deswegen ist der Brand-Marketing-Teil, der quasi von mir abgedeckt wird, immer zu ergänzen mit dem Content-Teil von Liz und wir sind quasi das Yin zu unserem Yang.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, Moritz.
Das ist herrlich. Ich glaube, auch in einer Dreier-Konstellation Podcast zu haben, also wenn ihr euch uneinig seid, wer antworten soll, ja, dann spreche ich einfach einen von euch beiden an. Erstmal super, dass ihr beide da seid. Ich freue mich total. Aber ihr müsst ja dann wirklich dann jeden Tag euch connecten, weil das Geschäft ja halt einfach auch so performanceorientiert läuft. Wie sieht im Moment euer Alltag aus?
Ja, also ich glaube, wenn ich mal dazu antworten darf, ich glaube, der Alltag in einem, wie alt sind wir mittlerweile? Ich glaube, wir sind mittlerweile 15 Monate alt. Es gibt noch nicht ganz so einen Alltag, ne? Wir werden natürlich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Du hast anfangs gesagt, wir sind in 8 Ländern, wir sind mittlerweile sogar schon in 9. Wir haben vor gut anderthalb
Wahnsinn.
Monaten
Dänemark gelauncht. Ihr seid schneller als unsere Redaktion. Ihr seid schneller in der Expansion als unsere Redaktion.
Sehr gut. Genau. Heißt, dass als globales Team, in dem wir sind, entwickeln wir quasi nicht nur die Marke Gorillas weiter, sondern bieten natürlich auch unseren Märkten während der Expansion natürlich auch schon sehr, sehr viel Guidance und versuchen natürlich Framework, Guidelines und einfach Hilfestellungen und auch natürlich schon Learnings und Best Practice zu teilen und sie da zu unterstützen. Und ihr könnt euch vorstellen, wir sind in Europa, ja, tätig, in 8 Märkten, aber auch in den USA. Also dann, das heißt somit, es reicht von Spanien über Dänemark, Belgien bis in die USA. Das heißt, der kulturelle Aspekt unserer Arbeit ist auch nicht zu unterscheiden. Und ja, that keeps us busy.
Ich würde sagen, gerade auch Content-Kreation und Foodism hat ja in den unterschiedlichen Ländern einen ganz anderen kulturellen Stellenwert. Also wenn ich jetzt allein mal überlege, was für einen Stellenwert das Essen in Südkorea hat, ja, durch meine Herkunft, da hat es eine deutlich höhere Bedeutung als ich, zum Beispiel in Deutschland. Ja, und da wird anders über Food kommuniziert. Also es gibt ja, die südkoreanischen Serien gewinnen ja auch einen Erfolg international. Wenn ihr mal da schaut, da gibt es unheimlich viele Serien über das Essen. So, wenn ihr das global macht und mit dieser Skalierung wächst, wie funktioniert das strukturell? Seid ihr zentralisiert? Versucht ihr doch One-Size-Fits-All-Kommunikation zu betreiben oder habt ihr schon Lokalisierungsansätze, sowohl bei Content als auch von einer Marke kommt?
Ja, ich glaube, ich steige da mal ein und Liz, du kannst da mit Sicherheit noch sehr viel dazu adden. Generell zu unserer Markenstrategie, also ist zu sagen, wir sind kein Apple. Ja? Das heißt, wir haben keine 100% globale Strategie, auch wenn man es vielleicht jetzt in Deutschland aktuell mit einem etwas lokalisierten Ansatz bei der aktuellen Mac-Werbung sieht, ist, dass wir mit unserer Strategie, sage ich jetzt mal, ungefähr einen 70-30-Split anstreben. Das heißt, 70% kommt ungefähr von global, 30% ist lokal. Warum ist das so viel? Es ist nämlich relativ viel, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal andere FMCG-Unternehmen oder auch vielleicht im FMCG-Bereich anschaut, ist das, wie du schon gesagt hast, Lebensmittel, Essen ist in jedem Land unterschiedlich verstanden. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Kollegen rüber nach Spanien gucke, ist es wirklich so, dass du da hast deinen Gemüsehändler, du hast deinen Fleischhändler, dann für deine Convenience. Das heißt, du gehst zu 4-5 kleinen Stores, um deinen Einkauf zu machen. Bei Deutschland liegt der relativ auch hoch mit 2,8 unterschiedlichen Supermärkten für den Wocheneinkauf. Aber so müssen wir eben dieses Thema adressieren. Ja? Es ist ein Food, ist wirklich ein Thema, was uns alle angeht und überall anders verstanden wird. Und deswegen möchten wir auch, dass wir als Online-Supermarkt quasi das adressieren.
Auch zum Thema Content kann ich sagen, dass es uns extrem wichtig ist, dass wir eine starke Markensprache haben, die überall erkennbar ist, aber trotzdem lokalisiert ist. Darum sitzen auch in den verschiedenen Märkten Content-Manager, die einerseits mit den Communities sehr eng zusammenarbeiten, aber auch mit internen Content kreieren können und immer die Möglichkeit haben, zum Telefon zu greifen, Momente wahrzunehmen und wirklich auch zielgruppengerecht zu arbeiten.
Das ist ja super spannend. Also ich habe dann, ich strapaziere jetzt mal den Begriff Glocal, also einen globalen, lokalen Ansatz mit so einem 70-30-Split. Na, das ist ja ein Riesenthema, wenn du halt Organisationsstrukturen etablierst, speziell mit so schneller Expansion, wie ihr das jetzt realisiert. Wie setzt du das auf? Ne? Wo schaffst du Prozesse, wo lässt du lokale Freiheiten gewähren? Das sind übrigens auch Fragestellungen, die auch ältere Organisationen beschäftigen. Ne? Deshalb ist es so spannend von euch zu hören, dass ihr jetzt schon bei der ersten Expansion mit lokalen Community-Teams arbeitet. Sag mal eine ganz kurze Frage nochmal an Liz, weil das ist meine Information, die ich bekommen habe. Du bist auf Instagram sehr aktiv und hast über 30.000 Follower. Das finde ich schon ganz, da war ich geflasht. Was machst du da? Bist du selber Creator?
Ehrlich gesagt, ja. Also vor circa 8 Jahren habe ich mit Instagram gestartet. Das war für mich erst ganz klar nur ein Hobby. Also ich stand vor der Kamera, hinter der Kamera und es war für mich ein Ort, wo ich meine Kreativität wirklich finden konnte und auch weiterentwickeln konnte. Mhm. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dass aus meiner Passion mein Beruf wurde. Und das ist eigentlich so das Beste, was, glaube ich, einem Kreativen passieren kann. mittlerweile ist Content eigentlich schon, also besonders mit tiefem Storytelling und hohem Qualitätsanspruch, viel mehr als nur meine Leidenschaft. Ja, das kann ich so dazu sagen.
Ich finde es ja spitze, dass es halt irgendwie, was jetzt halt so deutlich wird, dass an der Spitze des Gröller-Marketings, und ihr seid ja disruptiv im Markt unterwegs, ja, zwei Plattform-Experten hier einfach die Steuerung verantworten, die sich auf Instagram und Facebook exzellentestens auskennen. Ne? Das macht mich gerade auch ein bisschen stolz. Vielen Dank.
Oh, danke.
Natürlich.
Nee, das soll aber nicht Eigenwerbung sein, aber es hat ja auch schon sicherlich auch einen Grund, aus einer Gorilla-Unternehmensperspektive wirklich zwei Experten für Instagram und Facebook zu holen, um das Thema Branding zu treiben. Das ist ja das eine, was ich erkenne. Das andere ist ja halt einfach auch Commerce zu treiben. Ne? Ja,
richtig.
Cool. Ja. Sag mal, der Gründer von Gorillas, Kagan Sümer, Ihr seid ja wahrscheinlich noch eine Linienorganisation. Wie ist der auf die Idee gekommen? Könnt ihr was teilen? Wie ist der Kagan drauf? Wie kam es zu dieser Idee und so schnell zum Lieferdienst für Lebensmittel? Weil ich hatte das eingangs ja schon erwähnt, für große Organisationen ist ja das Thema Beherrschen der letzten Meile, ja, auf vielen Ebenen, sei es technische Infrastruktur oder Delivery, immer eine große Herausforderung gewesen. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen eure Sichtweise teilen.
Ja, sehr gerne. Zum Kontext, ich gehöre ja quasi schon zum alten Eisen bei Gorillas. Ich habe ja damals Anfang Dezember angefangen. Deswegen kann ich mich schon quasi als Gorillas-Veteran verkaufen.
In diesem Gorillator.
Gorillator, genau. Deswegen habe ich das ganz gut mitbekommen und kann, glaube ich, da noch ein bisschen Kontext geben, wie das damals auch so rasend schnell einfach vonstatten gegangen ist. Mhm. Ja. Also uns gibt es offiziell, also wir sagen immer, wir fangen an zu zählen vom Juni letzten Jahres. Ja, gegründet wurde Gorillas März 2020 von Kahn Sümer und er hat sich damals einfach immer die Frage gestellt, so, wenn wir zum Mond reisen können, ja, warum muss ich noch, ich glaube, es sind 166 Stunden pro Jahr im Supermarkt verbringen, um mein Toilettenpapier zu kaufen. Ja, da ist doch irgendwas broken. Ja, also hat natürlich in diesem gewaltigen, ich glaube, weltweit ist es ein 13 Trillionen Markt, don't hold me accountable on this, so in dieser Ballpark-Figure, ist es so, dass ich gesagt habe, okay, da ist einfach natürlich ein Riesenpotenzial, eine Riesenmöglichkeit, weil klar gibt es viele Menschen, denen das Einkaufen Spaß macht, inklusive mir. Und ich glaube, Liz würde da auch einstimmen. Aber es passt eben nicht mehr ganz so gut in unseren Alltag. Und Kahn war damals schon, hat es aus der Türkei, er ist aus Istanbul, hat es schon seit seiner Kindheit mitbekommen, wo wirklich die Mutter mit dem Korb aus dem Fenster den Korb heruntergelassen hat und quasi die Händler dort frisches Obst und Gemüse reingefüllt haben, sie das Geld runtergegeben hat und sie ist quasi die kürzeste Lieferkette in Sachen Last Mile Delivery wirklich direkt vor ihrem Fenster hatte. Und diesen Gedanken, den wir uns, glaube ich, alle in gewisser Weise vorstellen konnten, aber den wir nie wirklich in Realität gesehen haben, hat er wirklich sich als Mission gegriffen und hat versucht, das umzusetzen. Und das hat wirklich damit angefangen, dass er sich überlegt hat, ganz am Anfang, okay, wie kann ich quasi die Essential Needs, also wirklich den Grundbedarf, wir haben ja nicht die Tiefe eines normalen Supermarkts in Sachen Sortiment, wie kann ich das abbilden? Und hat dann wirklich am Anfang an das Ganze aus seinem Wohnzimmer heraus getestet. Das Kühlhaus war sein Balkon.
Ich finde es sehr stark.
Und hat dann die ersten Lieferungen quasi im Prenzlauer Berg ausgefahren in Berlin. Und so ist diese Idee dann natürlich gekommen und wurde dann natürlich verfeinert in Sachen Produkt, nicht nur in Sachen Produktassortment, also Produktsortiment, sondern natürlich auch in Sachen Operations/Lieferkette.
Ja, das ist, wow, vielen Dank erstmal für diesen Blick in die Entstehungsgeschichte. Ich kann mir das wirklich bildhaft gut vorstellen. Und du hast eben so ein paar Stichworte auch genannt, Produktsortiment, bereits neuen Länder. Da entstehen ja Komplexitäten, da habt ihr gewaltige Aufgaben für euch, ne, das wirklich optimal aufzustellen. Aber garantiert auch mega, mega spannend. Ich würde eine Sache halt, ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber auch eine Erfahrung mit euch teilen. Ich war ich bin seit Jahren halt wieder familienreisend in Südkorea regelmäßig. Und die Last-Mile-Delivery ist in Südkorea schon mehr als 10 Jahre. Selbstverständlich, auch mit Lebensmitteln, ne? Und das auch 24/7. Die haben natürlich auch eine ganz andere Infrastruktur, Arbeitsmentalität, die haben andere Kostenfaktoren, ne? Aber da hatte ich halt auch immer die Frage gestellt bekommen von meiner Partnerin, wieso kriegen wir das eigentlich in Deutschland hin? Ja, in Korea ist das doch völlig normal, dass Lebensmittel geliefert werden, ja? Und ich fing dann halt immer mit der Komplexität an, Last Mile Delivery, du hast dann andere strukturelle Kosten, kulturelle Akzeptanz und jadi, ne, so ganz und Auftragsvolumen und ne, und ich fand es dann so stark, dass dann plötzlich Gorillas am Start war und dachte mir so, wow, endlich hat es einer gemacht.
Genau.
Ich glaube, damit macht ihr auch ein Riesentor für andere Branchen auf, ne?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dieser Convenience oder wie man schon sagen kann, Ultra-Convenience-Gedanke, ist dort einfach noch natürlich weiter gedacht. Ich meine, wir haben uns alle an Amazon Prime gewöhnt, ja, aber das kann man ja wirklich noch quasi nicht auf die Spritze treiben, aber einfach auch in andere Bereiche weiterdenken. Und klar, ich sag mal so, es geht da ja natürlich darum, also der Kerngedanke, den wir verfolgen, ist nicht per se die 10-Minuten- Lieferung von Groceries, aber wir hatten jetzt diese Woche in Zusammenarbeit zum Beispiel mit High Snobiety, dem in Berlin ansässigen Publisher / Consultancy / Media Partner, eine Aktion, wo wir das erste Mal quasi Kleidung verkauft haben über Gorillas. Da haben wir ein T-Shirt gedroppt, sehr limited. Sieh jetzt gerade an, Liz.
Mega. Genau. Berlin-Shirt.
Genau, Berlin-Shirt. Das heißt, das Ganze kann man natürlich, es geht nicht per se darum, es geht natürlich darum, dem Konsumenten einfach zu inspirieren, so zu leben, wie er möchte. Das heißt, achtsamer, aber auch nachhaltiger, weil dadurch, dass du diese 166 Stunden, die du im Supermarkt pro Jahr verbringst, hast du jetzt zurück und kannst so leben, wie du einfach möchtest. Sei das, du machst ein kurzes Workout, du gehst, machst kurz eine Meditation, Yoga oder sitzt einfach nur auf der Couch und isst vielleicht noch die Tüte Chips, welche du dir gerade neu bestellt hast. Ja? Das ist dann dir überlassen im Endeffekt.
Sag mal, eine Frage, die mir halt auch ständig durch den Kopf ging, für mich ist das wirklich perfekt. Ich bin ein fürchterlich ungeduldiger Mensch. Ich habe damals die Gorillas-Anzeige tatsächlich im Facebook-Feed gesehen und dachte mir halt so, 10 Minuten, krass, ich check das mal. Und ich habe es ausprobiert, ja, und ein paar Testprodukte bestellt. Ich glaube, das war ein Warenkorbwert von knapp um die 10 Euro. Und es war innerhalb von 9 Minuten da. Und um offen zu sein, war ich geflasht. Gorillas-Fan der ersten Stunde, habe ich direkt nochmal bestellt. wirklich total klasse. Ihr liefert in 10 Minuten Versprechen. Wie kam es dazu? Einfach weil es sinnvoll umsetzbar war oder wolltet ihr unbedingt diese Erwartung oder einen Benefit über den normalen Supermarkt hinaus anbieten? Und nochmal, um die Frage nicht zu vergessen, wer ist eure Zielgruppe? Was könnt ihr da sehen?
Genau, vielleicht kann ich ein bisschen was über unser 10-Minute-Promise erzählen und Liz kann dann die Frage bezüglich der Zielgruppe weiterführen. Also bei den 10 Minuten geht es natürlich darum, dass wir eine Dienstleistung erbringen möchten, die natürlich einen krassen Mehrwert für den Konsumenten birgt. Und ich glaube, für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf mich schaue, ich habe einen Supermarkt wirklich 200 Meter von der Wohnung und wenn ich dort auch nur hingehe, um vielleicht Eier zu kaufen, dauert das vielleicht so ungefähr, ja, sage ich jetzt mal, 15, 20 Minuten. Und dort natürlich in diesem Bereich einen Mehrwert zu generieren, muss man natürlich ein gewisses Lieferversprechen abgeben. Und ich glaube, heute mit der dieser Ansatz hat uns dazu geführt, wirklich diesen Groceries-on-Demand-Gedanken weiterzuführen und wirklich auch in unser Businessmodell zu implementieren, weil was enabled dich das? Ja, was macht es möglich? Ist einfach, du kannst Lebensmittel, nicht 24/7 in Deutschland, ja, aber du kannst die höchstmögliche Qualität an Lebensmitteln immer haben, wann du möchtest. Und das ist eben wieder weitergedacht, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit und dieser Achtsamkeit. Das heißt, wenn du in meinen Kühlschrank guckst, der ist leer. Ja, weil ich mir immer quasi jeden Morgen die frischen Blaubeeren bestelle, die dann nicht zu meinem vielleicht früheren Verhalten vielleicht schon schimmelig sind. Ja? Das heißt, ich habe die immer frisch. Das heißt, ich habe immer quasi diesen Immediate Access, quasi so zu leben, wie ich gerade möchte. Und das ist eben dieser Gedanke von den 10 Minuten.
Super.
Ja, zur Zielgruppe. Gorillas ist für alle da, sagen wir immer. und das versuchen wir natürlich auch an der Content-Amtssprache. So
Everybody can Gorilla.
genau, weil also wenn man mal schaut, also unsere Nutzerinnenbasis ist komplett Differenz aufgebaut. Also wir haben mit der internationalen Expansion, aber auch mit der lokalen Expansion in allen Städten die Möglichkeit, Leute anzusprechen, die man normalerweise im Supermarkt treffen würde. Das sind einerseits, so wie du, vier beschäftigte Eltern, die vielleicht im Homeoffice sind, die inzwischen ihre Wocheneinkäufe bei uns erledigen, oder auch Studenten, die in der Prüfungshölle feststecken und sich ein bisschen Obst gönnen möchten, oder auch weniger mobile Menschen und oder alleinerziehende Mütter. Also jeder von uns ist auch schon mal ausgefahren. Das kann man vielleicht auch mal da an dem Punkt sagen.
Super.
Und ich fand es total spannend. Also ich bin eher so ein People-Mensch. Und ich, als ich dann so zu sehen, okay, zu wem komme ich nach Hause, wen beliefere ich heute wirklich, das war total unterschiedlich in meiner Arbeitstour. Und ich fand es sehr interessant, den Input dann auch zurückzubekommen und zu merken, hey, wir sind wirklich für alle da.
Sag mal, ich habe da eine ganz wichtige Frage. Ich habe festgestellt, dass die ausfahrenden Kolleginnen von euch meist gut gelaunt wirken, nicht gestresst wirken, was ich bei anderen Delivery-Services anders empfinde. Hat das einen speziellen Grund? Achtet ihr drauf? Versucht ihr eine Kultur herzustellen, die halt auch wirklich alle Kolleginnen mit einschließt an diesem Erfolg von Gorillas? Oder ist es so, dass dann quasi der Delivery-Part eine andere Entität ist oder eine eigene Kultur hat und der Rest des Unternehmens? Wie geht ihr damit um? Das habe ich mich
gefragt. Moritz, meinst du oder nicht?
Ja, ich kann es gerne ein bisschen Kontext geben und kannst gerne noch was hinzufügen. Also generell gilt zu sagen, wir sind eine Rider-First-Company. Was heißt das? Wirklich vom Anfang hat Kahn Sümer, unser CEO, quasi selbst als großer Bike-Fan, kurze Anekdote hier vielleicht, er ist mit dem Fahrrad selber von Istanbul nach Peking gefahren, in seiner Zeit vor Gorillas. Also wirklich großer Biker und, glaube ich, unser erster Bike
Rider.
Genau, richtig. Wir sind eine Community, die nicht aus Fahrern besteht und aus HQ-Mitarbeitern. Bei uns gibt es nur MitarbeiterInnen. Ja, wir sind quasi alle eins. Das heißt, das ist zum einen ein großer Teil, dass wir eben unsere Rider versuchen zu elevaten. Das heißt, wir haben, glaube ich, in unseren HQ-Teams mehr als 400 Mitarbeiter, die den Weg über unsere Warehäuser quasi ins HQ als Mitarbeiter genommen haben. Allein in unserem Team List sind, glaube ich, vier, die vorher Rider oder Warehouse-Mitarbeiter waren. Ja. Und wir versuchen einfach wirklich diesen Anspruch als Rider-First-Company wirklich umzusetzen. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, unsere MitarbeiterInnen sind festangestellt, bekommen wirklich Top-Notch-Equipment, das heißt E-Bikes, Helme, Rucksäcke und alles, was dazu kommt. Wir versuchen, sie zusätzlich so noch zu fördern. Wir versuchen, sie auch quasi zu elevaten. Wir haben zum Beispiel, was wir festgestellt haben, ist, dass wir eine riesen Community an Künstlern haben. Ja, wir haben DJs, wir haben wirklich Maler, wir haben Rapper. Und wir haben zum Beispiel diese Content-Series Riders on Deck, die man auch bei unserem einjährigen Jubiläum aus unserem ersten Warehouse per Livestream verfolgen konnte, ist, dass wir quasi ihnen eine Plattform bieten, dass sie zum Beispiel Back-to-Back-DJ-Sets spielen können und die werden von Warehouse zu Warehouse gestreamt. Ja, und das spiegelt einfach den Gedanken, den wir haben, den wir verfolgen hier, einfach sehr, sehr gut wieder als Rider-First-Company.
Ja. Vielleicht noch dazu zu sagen, wir bezahlen Rider auch pro Stunde und nicht nach Anzahl von Lieferungen. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Firmen ist, aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt. Allgemein auch, ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen im Warehouse, wie es für mich war als Riderin. Es war eine sehr entspannte Stimmung. Also man, wenn man dann seine Tour hat, geht's los und ist man natürlich voller Energie. Man springt aufs Fahrrad und freut sich, dort anzukommen und den Weg zu finden. Also es sind ja auch immer relativ kurze Entfernungen, die man fahren muss, wenn man Glück hat. Und dann kann man eigentlich danach ganz gelassen zurückfahren und dann kurz mit seinen Kollegen sprechen, bevor man die nächste Lieferung wieder annimmt. Also ich glaube, das Arbeitsklima ist einfach sehr, sehr schön. Und wir haben auch, was für uns extrem wichtig ist, wir haben in fast allen Warehäusern Aufenthaltsräume für unsere Rider geschaffen. Also wir möchten nicht, dass man sich auf der Straße, ich glaube, viele von uns kennen dieses Bild, dass man irgendwie sich auf der Straße treffen muss, um Austausch zu haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen kreative Places schaffen, die sehr oft sogar von eigenen Künstlern mit riesigen Memorials bespielt werden. Wir haben einen eigenen Slack-Channel, wo diese Kunstwerke geteilt werden. Also es ist wirklich, manchmal sitze ich da und denke so, wow. Und wirklich wunderschöne Aufenthaltsräume, wo man sich einfach treffen kann, austauschen kann und halt diesen Community-Faktor wirklich hat. Ich glaube, das spiegelt sich dann auch einfach wieder in seinem Job und auch im Umgang mit den Kunden.
Ihr habt da ganz viele starke Sachen gesagt. Ich hätte fast vermutet, einfach aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus, dass es halt freiberufliche Rider sind, aber dass ihr da halt auch eine soziale Absicherung herstellt, finde ich gesellschaftlich betrachtet ganz stark und mega sympathisch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe wahrgenommen, dass es wirklich interessante Menschen sind, die wirklich an der Tür sind. Vom Style, vom Outfit, von der Frisur. Und wie ihr das so jetzt beschreibt mit der Underground Culture, ja, die da zelebriert wird und als Community gelebt wird, das macht sau sympathisch und da kam mir gleichzeitig auch der Gedanke, ihr macht aus dem Ride-Business, nutzt ihr nicht die Not der Leute, die halt im kreativen Bereich sich unter Umständen jetzt speziell in einer Pandemiesituation irgendwas suchen müssen, sondern ihr schafft eine soziale Absicherung, wo, sag ich mal, eine Form von Support entsteht, die ich neuartig und ganz bewundernswert finde.
Vor allem auch Flexibilität. Ne? Also das ist halt das, was der Job auch mitbringt. Ein Kumpel meinte letztens, Liz, ich war in Moskau und habe da einen DJ kennengelernt. Der ist Rider von euch. Der hat da aufgelegt in Moskau. Und war ich so, ja krass, cool. Und sowas passiert halt öfter. Also du kannst halt in diesem Job, hast du die Flexibilität zu riden, wann du es brauchst. Aber kannst trotzdem noch dir die Chance nehmen, deine DJ-Karriere oder Künstlerkarriere weiter zu vertreten. Wir haben auch Pianisten bei uns. Also wirklich alles Mögliche. Es ist super spannend. Dazu haben wir auch, weil wir das uns das aufgefallen ist, haben wir eine eigene Content-Serie gegründet, die heißt This is Gorillas. In dieser stellen wir einerseits Rider, Warehouse-Mitarbeiterinnen oder Office-Mitarbeiter, alle möglichen Mitarbeiterinnen vor und zeigen, was sie sind außerhalb von Gorillas, weil es sind so viele wunderschöne Persönlichkeiten dort, denen wir eine Bühne geben möchten und auch die Möglichkeit geben, das Wort zu erheben und zu scheren, wie sie die Welt sehen. Und diese Content-Serie haben wir weltweit eingeführt mittlerweile. Also wenn du auf die verschiedenen Instagram-Accounts gehst von unseren Ländern, findest du verschiedene This is Gorillas IGTV-Videos. Genau, kannst du auf jeden Fall mal reinschauen. Sehr, sehr spannend.
Affig stark, ernsthaft. Sag mal, ich habe so viele Fragen, mein Gott. Eine der Sachen, die mir durch den Kopf ging, als ihr halt angetreten seid und ich das Ganze ausgetestet habe, sag mal, wie machen die das mit der Logistik und der 10-Minute-Delivery? Meine Vorstellung war so, okay, die nehmen sich einfach die Map, zeichnen mit dem Zirkel einen Kreis, ja, der mit 10 Minuten erfüllbar sein muss, schauen die Versorgungsgebiete, schauen Overlaps, ein paar Gebiete sind vielleicht nicht in 10 Minuten zu erreichen, das ist Streuverlust oder das nimmt man in Kauf und dann hat man halt irgendwie, weiß ich nicht, auf der Map 10 Kreise und dementsprechend gibt es dort die Suche nach den entsprechenden Lagern. Ist das so gewesen? Ist das anders gewesen? Ist das mehr random gewesen? Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr das teilen.
Es war schon sehr nah dran. Ich würde sagen, wir würden es noch etwas mit Daten anreichern.
Ja natürlich. Natürlich, aber so, du weißt, was ich meine, ne? Also so eine Art Mapping der Areas und ja.
Genau, selbstverständlich brauchen wir eine gewisse Bevölkerungsdichte. Ja. Zusätzlich schauen wir uns natürlich noch andere Faktoren an, wie natürlich das durchschnittliche Grundeinkommen, die Demografie. Das kommt natürlich rein inklusive ganz viel anderer Datenpunkte. Aber wie wir natürlich die Warehäuser ansiedeln, ist, dass wir natürlich, sage ich jetzt mal, hierfür in Berlin, wo wir gestartet haben, haben wir unser erstes Warehouse auf der Danziger Straße in Prenzlauer Berg eröffnet. Selbstverständlich bist du bei unserem Businessmodell immer ein bisschen limitiert, was die Immobilie angeht. Ja. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will da ein Warehouse eröffnen, wenn da keine Immobilie frei ist, dann musst du dir natürlich eine Alternative überlegen. Aber du überlegst dir natürlich schon, okay, wie viele Menschen kann ich mit diesem Warehouse insgesamt bedienen, erreichen, bedienen. Und dann möchtest du natürlich, überlegst du dir im zweiten Schritt, okay, wie flächendeckend möchte ich die Stadt weiterhin abdecken?
Klar. Okay, gut. Das ist, glaube ich, auch logisch. Aber der lernt ja wahrscheinlich mit jedem neuen Standort, mit jedem weiteren Datenpunkt dazu, oder?
ja, mit Sicherheit, also die Expansion, sage ich jetzt mal so, ist kein endliches Thema. Das geht natürlich immer wieder weiter. Selbstverständlich lernen wir auch darüber, wie gut Standorte funktionieren, ob wir Standorte entlasten müssen, wo wir Standorte zukünftig eröffnen. Ja, das sind natürlich Learnings, die wir selbstverständlich immer mitnehmen. Ja, auch genau.
Ihr sammelt ja super viele Daten und ihr habt einen ziemlich aufwendigen Logistikprozess und ihr beide steht für Kommunikation, dann habt ihr wahrscheinlich noch Kollegen, die sich um Supply Chain und entsprechende Infrastruktur kümmern. Habt ihr sehr früh angefangen, diese Daten zu matchen, weil das eine profitiert ja von dem anderen?
Mit Sicherheit, also das datenbasierte Arbeiten ist eigentlich von Anfang an mit von der Partie gewesen.
Weil du sowieso Ex-Facebooker bist.
Genau, hab ich gelernt. Nein, selbstverständlich. Ich glaube, natürlich professionalisiert man sich über die Zeit hinweg. Man bekommt noch mehr smarte Leute an Bord und kann natürlich noch mehr verrückte Dinge machen. Aber die Entscheidung wurde immer auf einer festen oder auf einer statistisch signifikanten Datenlage getroffen.
Bevor ich mit Liz und Moritz über die Marketingstrategie von Gorillas rede und welche Rolle Social Media dabei spielt, ist eine relativ zentrale, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns einfach an dasfacebookupdate@fb.com. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse, das ist dasfacebookupdate@fb.com, alles in einem Wort geschrieben. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, dann abonniert doch gerne auch unseren Kanal und lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Marketing und Branding, das sind ja natürlich auch eure gemeinsamen Themen. Wenn ich durch die Stadt laufe, fällt mir wenigstens ein großes Plakat von euch auf. Das ist schwarz und in weißer Schrift. Und dann steht da zum Beispiel, ich um 22:34, jetzt eine saftige Tomate. Oder auch 2021 in a nutshell, Gorillas. Was natürlich auch ein boldes Statement ist. Oder mein persönliches Highlight, Mutter, der Mann mit den Koks ist da. Also auch provokativer Auftritt. Könnt ihr mal beschreiben, wie eure Marketing-Ausrichtung aussieht? Habt ihr eine Lead-Agentur? Macht ihr das gemeinsam? Wie funktioniert das bei so einer jungen Organisation, die so schnell expandiert in einem so neuen und disruptiven Last-Mile-Delivery-Bereich?
Sehr gerne. Also was ich zu Anfang sagen will, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, ist, wir sind eine Brand-First-Company. Also wirklich, Kahn hat von Anfang an die Markenbildung im Marketing oder als Teil des Marketings, es gibt ja auch noch den Growth-Teil, wirklich als Priorität erkannt und so auch wirklich alles in die Wege geleitet, dass das auch möglich ist. Ja. Weil Brand ist ja nicht nur was quasi das Marketing quasi berührt, sondern wirklich alle Funktionen der Company. Ja, also wirklich von der Lieferung bis hin zur Produktauswahl durch unser Commercial-Team, wo der lokale Aspekt super, super wichtig ist. Ich meine, du wirst ja auch sehen, wir liefern zum Beispiel deine wahrscheinlich geliebten Cinnamon Buns von Zeit für Brot in 10 Minuten und fast noch warm an deine Haustür. Ja, deswegen, man sieht es wirklich in allen Aspekten der Company. Also wirklich, we mean it, Brand First Company. Und das basiert natürlich auf einer sehr, sehr gut geölten Growth Function, was sich für die Zuhörer zum Beispiel aus CRM-Marketing, aus Performance-Marketing, ja, auch zu großen Teilen aus Facebook-Performance-Marketing zum Beispiel zusammensetzt, aber natürlich auch zum Beispiel aus Promotions, Referral etc. etc. und natürlich auch nicht Marketing Science zu vergessen. Und wie gesagt, das kombiniert hilft uns wirklich, unser Ziel zu verfolgen, wirklich die Community zu inspirieren, zu diesem Behavioral Change einfach achtsamer und nachhaltiger zu leben insgesamt. Und wir verstehen Branding so, dass wir dem Kunden einfach Mehrwert bieten möchten. Ja? Wenn ich mir jetzt, du hast eben unsere Teams angesprochen, auch unsere Agenturlandschaft, selbstverständlich, was haben wir nicht nur hier in Berlin unser Global Team, was die neuen Märkte supportet, sondern wir haben in unseren Einzelmärkten auch Brandteams sitzen. Das sind, wie Liz schon gesagt hat, neben einem Content Manager zum Beispiel natürlich noch ein Brand Manager und Social Media ist lokal auch vertreten. Das heißt, wir haben dort schon wirklich Firepower. Aber ich sag mal so, das weißt du, das weiß ich, ohne Agenturen wird es schwer. Und deswegen haben wir uns auch global für eine Creative Lead Agentur entschieden. Das ist Media Monks, wie wir wie wir alle, glaube ich, wissen, war ja auch in der Presse unter warum haben wir uns vielleicht oder ein bisschen Hintergrund, warum, was da unsere Kriterien waren. Wir haben uns natürlich umgeschaut, möchten eine Lead-Agentur, die natürlich erstens mal einen globalen Footprint hat und einfach auch das so datengetrieben arbeitet, wie wir das tun. Und da ist uns Media Monks Deutschland natürlich schnell ins Auge gesprungen unter der Führung von Thomas Strehrath und Till Eckel, die ja auch wirklich sehr, sehr bekannt sind und quasi ihre Spuren in der, nicht nur in der deutschen Agenturlandschaft schon verdient haben. Und genau, da, mit denen arbeiten wir hier zusammen. Und das ist quasi unser Setup Across Market. Klar, gehört dann noch eine bisschen weitere Agenturlandschaft dazu in anderen Bereichen, aber das ist so unser Setup.
Eine ganz, ganz wichtige Frage vergesse. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso der Name Gorillas zum Thema Marke und Markenbildung. Kann einer von euch beiden dazu mehr Kontext geben?
Sehr gerne, Jin. Ich glaube, persönliche Meinung hier, aber ich glaube einfach, Gorillas ist auch ein geiler Name. Aber gut, die Entscheidung wurde ohne mich getroffen. Ja, der Name stand schon, bevor ich an Bord war. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, warum der Name Gorillas? Ja, wir denken bei Gorillas nicht per se an einen fiktiven Charakter, das heißt an das Tier per se. Wir denken daran, an was das Team einfach, was das Tier quasi symbolisiert. Ja? Das Tier ist einfach mal steht es für natürlich Stärke, auch in gewisser Weise für Kraft, Schnelligkeit, also diese Boldness. Aber zudem ist es auch ein sehr charismatisches Tier und es lebt in Herden. Ja? Es ist ein Familientier. Und ich glaube, diese Attribute sehen wir einfach auch in unserer Company, ohne dass wir uns wirklich mit dem Tier vergleichen oder das Tier quasi als unser Maskottchen in den Vordergrund stellen möchten.
Cool, aber mit dem visuellen Auftritt, wie ich den wahrnehme, auch allein in-App, ne, wie auch den Rider in den Vordergrund stellt, das finde ich connected irgendwie einfach gut und fresh. Ja. Also nach dem App-Launch habt ihr ganz viel Word of Mouth gemacht, Flyer. Ihr habt ja natürlich mit kleineren Budgets skalieren müssen. Wie war der Weg? Was sind eure Erfahrungswerte? Wie habt ihr das ganze Thema quasi auframpen können und welche Learnings könnt ihr teilen?
Ja, also klar, am Anfang ist es natürlich, ich meine, du bist ein junges Startup, ja, du hast noch kein Office, wie gesagt. Kurz nachdem wir in Kahns Wohnzimmer waren, sind wir natürlich in unser erstes Warehouse gezogen. Da gab es dann ein paar Schreibtische und da müssen wir uns halt überlegen, okay, wie akquirierst du Kunden? Weil du hast einen neuen Service, du hast ein cooles Produkt, du hast super Produkte in den Regalen stellen. Wie kriegst du jetzt Kunden, wie machst du Kunden darauf aufmerksam? Ja. Also die Kundenakquise ist hier natürlich super, super wichtig. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das hat was per se mit Marketingbudgets zu tun. Ich glaube, was wir sehr gut verstanden haben am Anfang, ist dieses Word of Mouth zu generieren. Ja. Du hast eingangs gesagt, du hast deine erste Bestellung nach 9 Minuten bekommen und ich glaube, das ist erstmal so ein Wow-Effekt und natürlich. Es ist einfach der perfekte Moment, das mit deinen Freunden zu teilen und am liebsten oder was natürlich am viralsten gehen kann, ist natürlich über, sag ich jetzt mal, eine Instagram-Story. Ja.
Ich habe sofort meine engsten Freunde und Workplace- und WhatsApp-Chat-Gruppen informiert, hey, ich habe eben Gorillas ausprobiert, es funktioniert, unfassbar.
Genau, und darauf haben wir uns eben stark fokussiert. Und wie machst du das natürlich? Das kannst du natürlich zum einen durch Flyer machen, immer noch natürlich ein Channel, den wir auch nach 15 Monaten noch bedienen. Ja. Das Ganze wird natürlich ergänzt durch digitale Challenge-Channels. Ich sage da nur Wir sind mit App-Install-Kampagnen natürlich auch auf Facebook groß geworden. Ja, hilft natürlich auch super mit gezieltem Geo-Targeting. Aber alles darauf wirklich immer abgezielt, diese dem Kunden zur ersten Bestellung zu bekommen, damit er eben diese krasse Erfahrung hat. Weil man muss auch sagen, 10 Minuten Lebensmittellieferung hat uns in Deutschland, du hast eben die Brücke nach Südkorea geschlagen, hat uns in Deutschland von den 70ern in die 2000er gebracht. Ja. Ich sage jetzt so, in Korea wäre das wahrscheinlich ein kleinerer Sprung gewesen. Und das eben dem Konsumenten zu zeigen und ihm dann wirklich quasi sich darauf zu fokussieren, dieses Word of Mouth weiter zu wachsen durch User-Generated Content, das ist natürlich auch heute noch ein großes Augenmerk von uns.
Super. Das spielt die Experience natürlich für euch, ne? Und die, dass der Markenpromise eingehalten wird, ne? 90% der Fälle. Und den Rest bin ich persönlich nicht sauer. Gut. Social Media Marketing, also für mich ist das auch ein No-Brainer, dass ihr mit Plakat arbeitet, weil ihr damit natürlich geografisch sehr spezifisch arbeiten könnt und ihr nehmt euch wahrscheinlich die entsprechenden Sichtflächen im Outdoor-Home-Bereich, die hochfrequentiert sind und entsprechende Conversion treiben. Das macht für mich totalen Sinn. Und dann daneben macht natürlich Social Media auch mega Sinn. Was sind die Säulen vielleicht, Liz, eurer Social Media Strategie und wie sieht eure Content-Strategie konkret aus? Oder was kannst du teilen?
Also ich kann auf jeden Fall teilen, dass wir die Content-Strategie gerade nochmal neu ausarbeiten, weil natürlich mit dem Wachstum der Firma und des Teams sich Strategien auch immer weiterentwickeln müssen. So viel kann ich auf jeden Fall schon vorwegnehmen. Instagram wird sich auch zukünftig für uns als noch ein wichtigerer Kanal entwickeln. Aber bei uns soll sich natürlich jeder angesprochen fühlen. Das ist vom Gen Z bis zum Silent Gen. Generell wollen wir mehr Einblicke hinter die Kulissen geben, mehr um das Wissen rund um Thema Lebensmittel mit dem Ziel, einen nachhaltigeren Konsum anzuregen, schaffen. Unsere Community besondere Inhalte mitgeben, wie wir jetzt zum Beispiel mit High Snobiety gemacht haben. Dann auch, wie angesprochen, interne Talente vorstellen aus unseren Communities, Influencer, Kundinnen und Kundinnen, lokale Partner, all diesen Menschen eine Plattform geben. Und ja, vielleicht, wenn du auch schon wenn du so Heavy User bist bei uns, kennst du ja unseren Content.
Natürlich.
Wir versuchen sehr authentisch und sehr purpose-driven zu sein, was uns natürlich dann zu einer sehr nahbaren Marke macht, die für jeden accessible ist. Und dabei legen wir extrem Wert auf ein nachhaltiges Storytelling. Und dafür sind auch Inklusivität und Diversity unabdingbar. Ja, also ich kann auch sagen, wir bleiben Work in Progress. Das ist unsere Mentalität. Und so viel kann ich verraten.
Es ist auf jeden Fall eine Journey, ne? Speziell weil halt auch, sag ich mal, die Mediennutzung und auch die Community, wie sie sich vernetzt, gemeinsam mit eurer Skalierung so schnell entwickelt. Sag mal, ich habe eine Frage, bevor wir weitere Themen vertiefen. So der Split zwischen, ich sag mal, traditionellerem Marketing-Approach und Storytelling. Wie kann man da so einen Split benennen? Ist das so 60-40? Könnt ihr uns da ein Gefühl für geben?
Also ich kann es vielleicht von unserem Marketing-Mix beleuchten. Da ging ja auch, glaube ich, eingangs deine Frage hinsichtlich unserer Plakatwerbung. Wir haben selbstverständlich nicht nur noch Flyer und versuchen alles auf quasi Word of Mouth zu fokussieren. Mhm. Das auch, aber selbstverständlich haben wir eine Full-Funnel-Marketing-Strategie. Das ist ein Mix aus klassisch, wie eben Out-of-Home-Werbung, altbewährtes Digital. Da würde ich jetzt auch schon Facebook quasi hinzuzählen.
Altbewährt.
Aber auch
lange bewährt. Ne?
Lange bewährt.
Und immer noch super.
Kampagnen.
Genau. Aber auch natürlich. Ist ein No-Brainer, ne?
Ja, No-Brainer, ja, natürlich. Ja. Aber natürlich testen wir auch neue Channels und ich glaube, dieses Test-and-Learn-Mindset ist super, super wichtig, gerade auch bei einer Kategorie, die es an Businessmodell, die es so vorher zwar so ähnlich schon gab, ja, im Food-Delivery-Bereich, so genau eben noch nicht gab. Deswegen ist natürlich Learning sehr, sehr wichtig. Und ich sag mal so, das Ganze, diesen klassischen oder diesen Full-Funnel-Marketing-Mix paaren wir dann mit einem gewissen Hang zur Viralität. Ja? Was meine ich damit zum Beispiel? Mhm. Damit meine ich die schwarze Plakatkampagne, die du eben angesprochen hast mit der saftigen Tomate. Dazu zählt aber auch zum Beispiel, in Frankreich haben wir in Lyon ein ähnliches Plakat gehabt, was sich auf Karim Benzema bezogen hat, was von ihm dann auch re-gepostet wurde und mit einer, ich glaube, einer globalen Reichweite von 40 Millionen Followern. Ja? Aber es endet dann auch zum Beispiel in Arbeiten wie zum Beispiel derzeit mit High Snobiety. Also das ist natürlich uns ganz, ganz wichtig, weil dadurch können wir unserer Community einfach auch einen Mehrwert bieten, ja, durch diesen Content-Ansatz.
Klasse, also auf jeden Fall immer eine integrierte Sichtweise, mal Akzente im klassischen, mal mehr Akzente im viralen Community-Bereich. Finde ich stark, was ich daraus interpretiere, ist, dass ihr auf jeden Fall kein festgelegtes Konzept habt, sondern halt situativ mit Themen umgeht. Ne?
Was heißt festgelegtes Konzept schon, aber ich glaube, das festgelegte Konzept erlaubt uns eine gewisse Flexibilität, eben auf Dinge zu reagieren. Ja? Wenn uns jetzt ein kultureller Moment oder ein Moment des Zeitgeists über den Weg läuft, dann haben wir selbstverständlich die Flexibilität, den auch zu bespielen.
Super. Klasse. Sag mal, was natürlich alle Zuhörerinnen auch interessieren wird, ihr seid, ich will das Wort Unicorn nicht strapazieren, aber ihr seid schon ziemlich heftig schnell an den Start gegangen und expandiert und habt unheimlich hohe Bewertungen. Wie sehen denn die nächsten Schritte aus? Also, na klar, neue Regions erschließen, weitere Städte erschließen, aber auf der Produktebene oder auf inhaltlicher Ebene. Sortimentserweiterung ist auch klar, ne? Aber was sind die nächsten großen Ideen?
Ja, ich glaube, was wir in diesem Jahr sehr stark geleistet haben, ist selbstverständlich die globale und auch dann die nationale Expansion. Ja? Wir sind in Deutschland in mittlerweile mehr als 20 Städten. Wir sind von Januar bis Juli in Anfang August in 8 Märkte expandiert. Also es ist 7 Märkte, Verzeihung. Das heißt, da lag ein großer Fokus drauf. Das heißt, wir möchten auch natürlich jetzt in diesen Märkten uns natürlich stark darauf fokussieren, den bestmöglichen Service zu bieten und einfach die bestmögliche Customer Experience auch zu generieren. Ja. Was vielleicht in Zukunft kommt, da möchte ich jetzt nicht zu viel preisgeben, aber selbstverständlich werden wir an unserem Sortiment arbeiten oder es weiterentwickeln. Ich habe eben schon über den Fashion Drop was erzählt, genau. Was wir natürlich auch immer hier testen. Zusätzlich auch natürlich die App als Produkt an sich hat natürlich oder bietet natürlich viele, viele Möglichkeiten für uns. Also ich glaube, da können sich auf jeden Fall unsere Community auf noch viele, viele spannende Dinge freuen in den nächsten Jahren.
Ja, ihr habt ja auch ganz neue Möglichkeiten für Promotions, ne? Das ist ja auch Cross-Industry, Cross-Vertical Promotions. Das ist ganz spannend, ne? Alles, was mit der letzten Meile halt funktioniert, ne? Und inhaltlich bei euch Sinn macht mit der Community.
Ja.
Liz, du wolltest eben gerade was sagen. Entschuldigung, ich habe dich abgeschnitten.
Ja, ich würde noch was zum Thema Nachhaltigkeit sagen, wenn du möchtest.
Gerne, gerne, gerne.
Ja, also, weil das Thema Nachhaltigkeit ist einfach auch für uns sehr wichtig für die Zukunft. Und also es ist jetzt auch schon und war es in der Vergangenheit, aber wird es auch immer hin weiter sein. Denn wir versuchen wirklich da sehr bewusst zu arbeiten. Du kennst wahrscheinlich auch Too Good To Go, oder?
Exakt, das wollte ich ansprechen.
Super, ja. Mit denen arbeiten wir nämlich zusammen schon relativ.
Oh, kannst du den Zuhörern vielleicht in einem ganz kurz beschreiben, worum es geht bei Too Good To Go?
Also bei Good To Go hast du die Möglichkeit, Lebensmittel zu bekommen, die sonst weggeschmissen werden würden. Von Restaurants oder wie auch beispielsweise von uns als Partner. Gemeinsam mit Too Good To Go haben wir bereits über 40.000 Mahlzeiten gerettet und dabei eine Reduzierung von über 100.000 Tonnen CO2 erzielt. Also das ist wirklich beeindruckend.
Massiv, mega.
Also ich finde es eine sehr wichtige Partnerschaft, die wir halt auch weiterhin betreiben und ausbauen möchten. Zugleich haben wir jetzt auch eine Partnerschaft mit Plantly angetreten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Auch ein Startup aus Berlin. Das ist eine Software, mit der man, die uns hilft, unsere Emissionen besser zu verstehen und zu reduzieren und diese dann auch auszugleichen. Natürlich wollen wir auch nicht nur auf unserer Seite Nachhaltigkeit pushen, aber auch bei unseren Zulieferern. Also wir regen dazu an, dass Produkte möglichst unverpackt bei uns ankommen. Wir versuchen wirklich viel mit den besten lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Also von uns kommt das Produkt wirklich vom Bauernhof zum Tisch. Da sind jetzt nicht noch 10 Lieferketten dazwischen, was halt wirklich ganz besonders ist. Karls Erdbeerhof zum Beispiel gab es bei uns exklusiv. Natürlich versuchen wir das Gleiche auch für unsere Kunden. Und wie Moritz vorhin beschrieben hat, wer kennt das nicht? Also ich, ganz ehrlich, ich war eine von denen, die immer diesen Druck hatte. Oh nein, mein Kühlschrank ist noch so voll. Ich muss es jetzt aufessen, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Und jetzt, mein Kühlschrank ist auch leer, weil ich einfach ein bewussteres Essverhalten habe und Einkaufsverhalten insbesondere. Also das ermöglicht halt, meinen Alltag zu verändern und weniger Nahrung wegzuwerfen. Genau, und so versuchen wir das auch innerhalb der App zu gestalten. Wir haben eine sehr große Auswahl an Gemüse, Obst und veganen Produkten, die möglichst minimal verpackt sind. Wir liefern natürlich auch in unserer wunderschönen Papiertüte, die auch aus recyceltem Papier ist. Genau, und in München arbeiten zum Beispiel auch wir mit der Berliner Tafel zusammen. Also wir sind wirklich sehr offen für verschiedenste nachhaltige Kooperationen und entwickeln uns da auch ständig weiter. Und das ist einer unserer wichtigsten Pfeiler in der Zukunft.
Ich finde das wirklich stark. Vielen Dank für nochmal diesen Exkurs. Ich wäre darauf eingegangen, aber das ist, ich finde das ja beeindruckend, wie holistisch ihr daran geht und versucht, Impact und Sustainability auf allen Ebenen zu schaffen, und auch das Thema Food Waste, was ja halt wirklich halt auch ein sehr, sehr wichtiges, zentrales Thema ist, was in der Gesellschaft steht, aber viel zu wenig Beachtung findet, dass ihr darauf einzahlt. Neben den Green-Aspekten finde ich sehr beeindruckend. Vielen Dank, liebe Liz.
Ja, gerne.
Ich glaube, wir sprechen schon fast eine Stunde, und ich muss das Gespräch leider so ein bisschen in die Richtung des Endes führen.
Kein Problem.
Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und da waren ganz viele spannende Ansätze drin. Ich finde es super persönlich und auch klasse, wie Kahn auf seinem Balkon da angefangen hat, und ja, das hat sowas hands-on. Ich finde diese Rider First Priority, die ihr habt, sehr respektvoll und beeindruckend, und das zieht sich eigentlich durch alle Aspekte, die wir heute besprochen haben, des Gesprächs durch, ne? Wie nachsichtig ihr da reingeht und ja, und wie, gleichzeitig aber auch hands-on und pragmatisch Dinge dann halt umsetzt. Also wirklich ganz klasse.
Ich habe eine Sache vielleicht gerne noch dazu. Also ich kann auch sagen, dass das auch wirklich von unserem Herzen kommt. Also das ist von Moritz, wie auch vom ganzen Brandteam oder von allen Mitarbeitern. Wir wollen halt einen Arbeitsort schaffen, der für Diversity und Gleichberechtigung steht. Und das spiegelt sich einerseits bei unseren Ridern oder bei unseren Warehouse-Mitarbeiterinnen oder hier im HQ dann an allen anderen Office-Standorten wieder. Und das kommt wirklich von Herzen von uns, dass jeder eine Chance hat, Chancengleichheit ist extrem wichtig, aber auf der anderen Seite auch, dass wir die Möglichkeit bieten, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt und ja, langfristig entwickeln kann.
Vielen Dank, liebe Liz. Das ist uns auch ein schöneres Closing, wäre mir jetzt inhaltlich hier nicht eingefallen. Ich habe noch so Abschlussfragen, die ich gerne verteilen würde. Ansonsten wird es auch ein bisschen redundant. Die erste Frage würde ich gerne richten an Moritz. Und zwar, was war dein größter Manager- oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt? Weil du warst so Early Stage dabei, das würde mich interessieren.
Ja, klar. Also ich glaube, am Anfang muss man kurz herausheben, wir machen jeden Tag Fehler. Ja? Und ich glaube, nur so können wir lernen. Und du musst dir vorstellen, Gorillas ist immer noch in einer Hyper-Growth-Phase und Communication ist key. Und auch wirklich regelmäßig alles zu kommunizieren ist wichtig, aber stellt eben auch bei diesem krassen Wachstum eine große, große Herausforderung dar. Das heißt, dass wirklich zum Beispiel Alignment auf gemeinsame Ziele immer bis zum letzten durchgedrungen sind, sage ich jetzt mal so, kann schwierig sein, ja, in dieser Phase. Und ich glaube, wir müssen, also mein Learning ist natürlich, was ich auch bei Facebook sehr, sehr gut gelernt habe, ist natürlich dieses Overcommunicating, wirklich positionieren, Raum lassen für Fragen, ja, für Rückfragen, ob für Verständnisfragen, ob das wirklich auch alles so verstanden ist, wie Entscheidungen begründet würden. Also dieser Key Pillar Kommunikation ist einfach unwahrscheinlich wichtig. Und ich glaube, da wurde, also von meiner Seite mit Sicherheit der ein oder andere Fehler in den letzten 10 Monaten begangen, sage ich jetzt mal so.
Vielen Dank für die Offenheit. Die nächste Frage würde ich gerne an Liz richten. Welche 3 Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich glaube, ich habe das letztens ähnlich für mich reflektiert und eins auf jeden Fall ist Mut. Also ich habe mich selten gefragt in meiner Karriere, ob ich irgendwas nicht schaffen kann. Ich habe es einfach immer probiert. Weil ich so denke, scheitern kannst du dann immer noch. Also es geht nicht so übers Probieren. Dann natürlich diese wahnsinnige Leidenschaft für Storytelling und Qualität, wenn es zu Content kommt. Das ist für mich unabdingbar, auch wenn das heißt, dass man manchmal oder eigentlich immer die Extrameile gehen muss. Aber I'm open to do it. Und dann auf jeden Fall being close to the consumer. Also Insights, Mitgefühl, Empathie, Social Trends. Ich liebe es einfach, mich in Gedanken von anderen Menschen zu versetzen. Zusätzlich natürlich nachher auf Daten und Kaufverhalten basiert, ist das für mich das A und O, um halt nachhaltig einen Impact zu haben. Und Insights in inspirierende Geschichten zu transformieren, ist so für mich das, das macht mich glücklich. Also das erfüllt mich privat wie im Berufsleben.
Cool, cool. Vielen Dank, Liz. Facebook-Hack. Welche Lösungen oder Lösungen auf unseren Plattformen haben euch am meisten geholfen? Moritz, vielleicht du, weil du ja auch auf Product-Level einfach das alles von uns kennst.
Ich sag mal so, in der Position, in der ich jetzt bin als Global Brand Manager, war ich nicht von Anfang. Also ich war am Anfang quasi, ich war der erste Marketing-Hire bei Gorillas. Das heißt, in meiner ersten Woche habe ich kommend von Facebook quasi dann Instagram-Caption geschrieben, Push-Notifications, habe Facebook Performance-Kampagnen aufgesetzt und wir haben eben schon darüber gesprochen, was mir da natürlich, was Gorillas groß gemacht hat mit einem zwinkernden Augen, sind natürlich die App-Install-Kampagnen, sage ich jetzt hier, ja, die natürlich immer noch eine große Relevanz haben, aber die natürlich einfach in ihrer Funktionalität genau das bedienen, was du am Anfang brauchst. Ja, du brauchst, klar, du musst, dass deine Zielgruppe die App downloadet. Und ich glaube, da haben für uns die App-Install-Kampagnen auf Facebook und im ganzen Facebook-Kosmos einfach super funktioniert.
Vielen Dank. Jetzt die Abschlussfrage würde ich gerne an Liz geben. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
Ja, also ich glaube, eine Sache wäre auf jeden Fall meine persönliche Erfahrung als Influencerin auf Instagram. Die Personen und Freunde, die ich dort getroffen habe auf dieser Plattform, aber auch die starken Veränderungen, die Instagram in den letzten Jahren durchgemacht hat. Wenn man jetzt überlegt, 2012 war, glaube ich, das erste Insta-Meet. Hauptfokus war Community und Content kreieren. Und wo sind wir jetzt mit Instagram? Also geht es wirklich noch um Community immer? Das wäre eine Frage. Und dann natürlich auch, was auch ein Thema ist, was mich sehr stark beschäftigt, ist, unsere User zu schützen, also unsere Follower, aber auch alle anderen Menschen dort draußen, weil Hate Speech, Diskriminierung und Co. werden einfach meiner Meinung nach noch nicht genug eingeholt und es ist natürlich kein einfaches Thema, aber ich möchte wissen, was für einen Prozess gibt es, um Instagram und andere Plattformen in der Zukunft noch sicherer zu machen und dass sie auch einen langfristigen, positiven Mehrwert bieten und sich jeder sicher fühlen kann. Das ist was mir sehr stark am Herzen liegt.
Danke für dieses klare Feedback und die tollen Antworten. Liz, Moritz, das hat mir mega Spaß gemacht. Ja, das war affenstark. Erlaub mir den Karlauer. Das war wirklich ganz klasse, wirklich so tiefe Einblicke und so persönliche Einblicke von euch zu gewinnen und auch eure interessanten Backgrounds. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt, wie man halt ein Startup gründen kann und auf ganz viele Aspekte achten kann, trotz so schneller Expansion, ja, also dass auf die Kultur geachtet wird, dass auf die Mitarbeiter geachtet wird, dass das Markenversprechen und so wirklich so sehr in den Mittelpunkt gestellt wird. Das war ein ganz, ganz hervorragendes Gespräch und vielen Dank.
Ja, danke dir.
Hat mega Spaß gemacht und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.